Die Bibel stellt uns vielfach die Umkehr vor Augen. Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe, ist der Ruf des Johannes des Täufers. Kehrt um, sagt Jesus immer wieder selbst. Kehrt um, wer umkehrt, lässt alle Wege hinter sich. Bei dem beginnt etwas Neues. Gott möchte, dass wir umkehren, dass wir alte Wege hinter uns lassen. Er möchte in uns, mit uns Neues beginnen. Umkehr und Bekehrung sind nicht nur in der Fastenzeit ein Thema, sondern das ganze Jahr hindurch. Vorbild zur Umkehr sind sicher auch Heilige. Heilige sind weder Übermenschen noch in höchster Perfektion auf die Welt gekommen. Kann uns eine Jüdin, Atheistin, Philosophin, Frauenrechtlerin, Christin, Karmelitin und Schutzpatronin Europas, die ihren Lebensweg, aber ein solcher, der über das Denken vom Unglauben zum Glauben führt, und was kann die heilige Teresa Benedicta Agrouce, respektive Edith Stein, uns in Bezug auf Metanoia, Umkehr in Griechisch gesagt, sagen? Hierzu sind wir im Gespräch mit Bose Serdarusic aus dem Priesterseminar in Vigratsbad. Und so begrüße ich Sie, Herr Bose Serdarusic, bei Radio Gloria ganz herzlich, und wir freuen uns auf Ihre Gedanken zu heiligen Teresa Benedicta respektive Edith Stein.
Grüß Gott auch an alle Zuhörer des Radio Gloria, und ich freue mich auch, über die heilige Edith Stein, meine Lieblingsheilige, reden zu können.
Heute richten wir uns an das Leben der heiligen Teresa Benedicta Agrouce. Daher dürfen wir Sie, Herr Bose Serdarusic, bitten, Ihre Biografie zusammenzufassen.
Ja, sehr gerne. Also die heilige Edith Stein ist geboren in Breslau am 12. Oktober 1891. Und dieses Datum ist bereits interessant, weil der 12. Oktober der höchste jüdische Feiertag ist, also Yom Kippur genannt, der Versöhnungstag. Und wir werden später noch sehen, dass wird auch für unser Thema der Metanoia eine Rolle spielen. Also, dass sie genau am 12. Oktober, am Versöhnungstag, geboren ist. Und zwar als jüngstes Kind von 11 Kindern in einer gläubigen jüdischen Familie. Zum Beispiel ihr Großvater war bereits Kantor und Vorbeter in der Synagoge. Ihr Vater stirbt, als sie noch sehr, sehr klein war. Also als Edith noch keine 2 Jahre alt war, stirbt ihr Vater. Und die Mutter Auguste, eine sehr resolute Frau, hat dann quasi das Familiengeschehen alleine geordnet. Ja. Sie ist alleine geblieben mit 7 Kindern, weil 4 früh verstorben sind, und hat sich um alles gekümmert, ja, um das Geschäft, um die Familie. Und wie gesagt, die Mutter war eine sehr starke Person und sehr entschiedene und hat das alles in ihre Hände genommen. Und gerade, dass Edith Stein an Yom Kippur geboren ist, hat sie mit ihrer Mutter in einer gewissen Weise sehr stark verbunden. Und da lasse ich vielleicht mal die Edith Stein gerade an dieser Stelle selbst zu Wort kommen. Die sagt nämlich: Meine Mutter hat auf diese Tatsache großen Wert gelegt. Und ich glaube, dass dies mehr als alles andere dazu beigetragen hat, ihr jüngstes Kind besonders teuer zu machen. Der höchste jüdische Feiertag ist der Versöhnungstag, an dem einst der hohe Priester ins Allerheiligste eintrat und das Versöhnungsopfer für sich und das ganze Volk darbrachte, nachdem der Sündenbock, auf den alle Sünden des Volkes geladen wurden, in die Wüste hinausgetrieben war. Also Edith Stein selbst über die Tatsache, dass sie an Yom Kippur geboren ist. Und ja, es stimmt, also sie hat immer eine sehr starke Verbindung zu ihrer Mutter besonders auch gehabt. Allgemein zu ihrer Familie, aber eine sehr enge Beziehung zu ihrer Mutter. Und anfänglich war sie auch ein sehr lebhaftes Kind. Ja, nicht immer ganz einfach, auch mit Zornausbrüchen behaftet. Sehr temperamentvoll, sprudelnd vor Leben. Aber mit 7 Jahren, als sie circa 7 war, 7, 8 Jahre, wurde sie stiller, inwendiger und pflegte eine gewisse Innerlichkeit. Ja. Und das auch verbunden war mit einer gewissen Einsamkeit. Also sie begann sich eine innere Welt zu schaffen. Da sehe ich vielleicht auch eine kleine Parallele zu ihrer Namensvetterin und Ordensschwester Therese von Lisieux, ja, bei der es eine ähnliche Entwicklung gab. Und Edith wurde in diesem Alter dann sehr oft auch die Ehrgeizige und die Kluge von ihren Verwandten und Bekannten genannt, was sie immer gestört hat, ja. Das konnte sie eigentlich nicht hören. Auch besonders in der Schule fühlte sie sich sehr wohl, weil sie von frühen Jahren eine sehr ausgeprägte Intelligenz besaß. Und das auch eben zu ihren großen Wesenseigenschaften gehört, diese scharfe Intelligenz, eine sehr ausgeprägte Willenskraft, ein Pflichtbewusstsein, aber auch eine Hilfsbereitschaft, eine Liebe zum Nächsten, das besonders angeregt war durch die Frömmigkeit der Mutter. Ja. Und in diesen jungen Jahren, wie gesagt, beginnt sie bereits, sich eine innere Welt zu bauen, also sich oft in ihr Innerstes zurückzuziehen, in ihre Herzensgedanken, sage ich mal so. Mit 13 kommt die erste kleine Krise. Also Edith Stein, die Musterschülerin, von der eigentlich jeder erwartet hat, dass sie dann studieren wird, entschließt sich nicht zu studieren und macht einen 8-monatigen Besuch bei ihrer Schwester in Hamburg, der dann viel mit häuslicher Arbeit verbunden ist. Aber trotzdem war sie immer eine sehr, sehr gute, vorzügliche Schülerin eigentlich. Und besonders hervorstach dann auch ihre Liebe zum Latein, das sie dann später sprach wie ihre Muttersprache. Trotz ihrer Innerlichkeit war sie immer gesellig und sehr beliebt, auch bei ihren Mitschülern. Also die beliebteste Schülerin eigentlich immer in der Klasse, aber auch innerhalb der Familie und der Bekannten. Im Alter von 15, das sich dann zieht bis zum Alter von 21, sagt sie über sich selbst, dass sie die Ablehnung der Existenz Gottes für sich feststellt. Also, dass sie dem Glauben der Mutter eigentlich nicht mehr folgen kann. Und zu sich selbst eigentlich sagt, dass sie eine Atheistin geworden ist. Im März 1911 beginnt sie das Studium an der Universität Breslau, zu dem sie sich dann doch entschieden hat, ist aber anfänglich sehr enttäuscht von einer mechanischen Psychologie ohne Seele. Also für Edith Stein war zum Beispiel das Leben der Seele immer eine Tatsache, auch wenn sie in der Zeit die Existenz Gottes geleugnet hat. Aber eine Seele hat sie nie geleugnet, was die Psychologie in der damaligen Zeit durchaus tat. Und sie stößt in dieser Zeit auf die logischen Untersuchungen von Edmund Husserl. Das ist wohl einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, der die philosophische Richtung der Phänomenologie begründet hat, auf die ich jetzt aber nicht weiter eingehen will, weil das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Und so kam sie mit 21 Jahren nach Göttingen zum Philosophiestudium und war Schülerin von Edmund Husserl, eben diesem bekannten Philosophen. Dort begegnete sie dann zum ersten Mal dem Christentum tatsächlich. Also durch Max Scheler, auch ein Schüler von Husserl, bekam sie den ersten Anstoß zu einem Umdenken, vielleicht zu einer kleinen Umkehr, könnte man so sagen, der ihr das durch seine Vorträge das Christentum vorstellte. Und eine weitere Person, die sie dort kennenlernte, die dann sehr wichtig sein sollte auf ihrem Weg der Bekehrung, war Adolf Reinach, der zu der Zeit die rechte Hand Husserls war. Und es ist eigentlich ganz interessant, was sie über diesen Menschen sagt, und das lasse ich Edith Stein wieder zu Wort kommen. Sie sagt nämlich: Es war mir, als sei mir noch nie ein Mensch mit einer so reinen Herzensgüte entgegengekommen. Dass die nächsten Angehörigen und Freunde, die einen jahrelang kennen, einen Liebe erweisen, schien mir selbstverständlich. Aber hier lag etwas ganz anderes vor. Es war wie ein erster Blick in eine ganz neue Welt. Also Edith Stein erfährt eben diese neue Welt durch einen Menschen, ja, der sie begeistert. Seine Art begeisterte ihn. Also gerade diese Nächstenliebe auch gegenüber Menschen, die ihm eigentlich fremd sein sollten, hat sie beeindruckt. Und eben dieser Adolf Reinach half ja auch dann in einer Zeit der Verzweiflung und der Einsamkeit, die sich dann einpendelte in diesem ersten Studienjahr auch bei Husserl. Während des Ersten Weltkriegs leistete Edith Stein dann einen Lazarettdienst und bekam sogar dafür eine Tapferkeitsmedaille verliehen, Also das wissen, glaube ich, gar nicht viele, dass sie auch Trägerin einer Tapferkeitsmedaille ist. Eben für auch das deutsche Volk. Und in dieser Zeit hat sie tatsächlich auch Ehegedanken, also dass sie eigentlich eine Ehe schließen möchte. 1916 folgte sie Husserl dann als seine Assistentin nach Freiburg und promovierte hier mit Summa Cum Laude. Und das Thema ihrer Doktorarbeit war das Problem der Einfühlung. Und das ist eigentlich programmatisch für Edith Stein, die immer eine gewisse Einfühlungsgabe in ihre Menschen besaß und immer Trostspenderin auch war in schweren Zeiten für ihre Nächsten, dass sie sich so einen Titel auswählt für die Doktorarbeit. Dann 1917 kommt es tatsächlich zu einem ersten großen einschneidenden Erlebnis und ihrem ersten großen Schritt zur Bekehrung zum Christentum, nämlich fällt ihr neu gewonnener Freund Adolf Reinach im Krieg und sie wird nach Göttingen zurückgerufen, um den Nachlass zu ordnen. Und die Reaktion der Frau des Adolf Reinach ist dann das, was sie wirklich aus der Bahn wirft. Und zwar erwartete sie eine niedergeschlagene Frau, die ihren Mann verloren hat, in Trauer versenkt. Und es passiert dabei etwas ganz anderes. In Wahrheit begegnete sie in einer gewissen Weise dem Christentum, wie es im Kreuz hervorscheint. Und da sagt sie selber zu dieser Situation: Es war dies meine erste Begegnung mit dem Kreuz und der göttlichen Kraft, die es seinen Trägern mitteilt. Ich sah zum ersten Mal die aus dem Erlöserleiden geborene Kirche in ihrem Siege über den Stachel des Todes handgreiflich vor mir. Es war der Augenblick, in dem mein Unglaube zusammenbrach und Christus aufstrahlte, Christus im Geheimnis des Kreuzes. So fiel die Edith Stein. Denn sie sah, dass die Frau des Adolf Reinach nicht niedergeschlagen war, sondern voller Hoffnung an den Glauben, durch den Glauben an die Auferstehung. Und das war für Edith Stein etwas ganz Neues, die eigentlich immer, bereits zur Schulzeit, dann auch jetzt beim Studium der Philosophie, nach der Wahrheit suchte. Und hier merkte sie bereits, dass dieses Suchen nach der Wahrheit nicht ein verkopftes wissenschaftliches Suchen sein kann. Ja, das kann Mittel zum Zweck sein, aber nicht die Erfüllung dieser Suche, sondern dass man diese Wahrheit erfahren kann, tatsächlich, dass sie konkret ist, ja. Im gewissen Sinne, dass sie persönlich ist, in Jesus Christus. Und von da an beginnt sie das Neue Testament zu lesen und denkt ernstlich über die Konversion nach zum christlichen Glauben, wobei da noch unklar war, ob katholisch oder evangelisch. Zu dieser Zeit sagt sie eigentlich, meine Sehnsucht nach Wahrheit war ein einziges Gebet. Kurze Zeit später wird sie in das Haus eines befreundeten Ehepaares, auch Philosophen-Ehepaares, eingeladen und bekommt dort ein Buch in die Hand, und zwar die Selbstbiografie der heiligen Teresa von Avila. Und das ist eigentlich dann der zweite Schritt zur Konversion, zur Umkehr, zur Metanoia. Die Lektüre der Selbstbiografie der heiligen Theresia, dieser großen Reformerin des Karmelordens. Dazu werden wir dann später aber vielleicht noch mehr sagen. Und eben auch besonders angetrieben durch diese Lektüre entscheidet sie sich dann, katholisch zu werden und wird im Januar, 1. Januar 1922 getauft und am 2. Februar diesen Jahres gefirmt. Ab der Taufe besucht sie eigentlich täglich die heilige Messe, ja, die von da an Mitte ihres Lebens wird. Und entscheidet sich eigentlich auch bereits hier für das Ordensleben. Sie gibt also ihre wissenschaftliche Laufbahn auf, die eine wirklich große Laufbahn hätte sein können. Also ihr standen eigentlich alle Türen offen, weil sie mittlerweile auch sehr bekannt war in der phänomenologischen Szene und sich einen Namen gemacht hatte und wirklich durch ihre überdurchschnittliche Intelligenz, aber auch Einfachheit sehr glänzen konnte immer. Sie wurde dann für 8 Jahre Lehrerin bei den Dominikanerinnen von St. Magdalena in Speyer und hat Unterricht gegeben, ja, innerhalb einer Mädchenschule. In dieser Zeit begegnet ihr auch dann der heilige Thomas von Aquin, also der große Scholastiker des Mittelalters und Kirchenlehrer. Und sie fertigt Übersetzungen an seiner Untersuchungen über die Wahrheit und bekommt dadurch eine ganz neue Perspektive mitgeteilt. Zu ihrer bestehenden philosophischen Sichtweise kam diese klassische Sicht der christlichen Philosophie und Theologie hinzu, was sie durchaus auch veränderte. Im März 1931 verlässt sie dann wiederum Speyer und kehrt nach Breslau zurück und sucht in dieser Zeit nach einer Habilitationsstelle und wird dann tatsächlich auch 1932 Dozentin in Münster. 1933 aber beginnen in Deutschland die öffentlichen Judenverfolgungen und dadurch verliert sie auch diese Dozentenstelle nach nicht mal einem Jahr. Und bereits in dieser Zeit hat sie gewisse Vorahnungen, was in Deutschland geschehen würde und was auch mit ihrem persönlichen Leben geschehen würde. Durch diesen Verlust aber der Dozentenstelle war einem Ordensleben dann tatsächlich nichts mehr im Wege, weil ihr Beichtvater aus dem Kloster Beuron, das sie sehr oft besuchte, sie eigentlich in der Welt sah, ja, weil eben durch ihre Begabung sie die Möglichkeit hatte, den Menschen in der Welt zu helfen. Und deshalb wollte er eigentlich nicht, dass sie ins Kloster geht. Aber da sich diese wissenschaftliche Laufbahn hiermit erledigt hatte, war der Weg geebnet für das Kloster. Sie besucht noch einmal ihr Zuhause, ihre Familie. Und die Situation mit der Mutter war natürlich sehr schwer geworden, ja, die bis zum Lebensende eine fromme Jüdin war und es nicht verstehen konnte eigentlich, dass ihre Tochter katholisch geworden sei. Und besonders dann nochmal, dass sie in einen Orden, und zwar in den Karmel, eintreten möchte. Damit konnte sich ihre Mutter bis zum Lebensende eigentlich nicht versöhnen. Was diesen Abschied dann eigentlich auch sehr schwer machte für sie. Und ihr letzter Tag zu Hause, bevor sie in den Karmel eintrat, war dann der 12. Oktober 1933. Also wieder der Tag Yom Kippur, der Versöhnungstag, dieser höchste jüdische Festtag. Sie tritt dann mit 42 Jahren in den Karmel in Köln ein und hat ihre Einkleidung am 18. April 1934 zum Guten Hirtensonntag. Und 1936 erfährt sie dann vom Tod ihrer Mutter, was für sie natürlich ein einschneidendes Erlebnis war. Aber auch von der Konversion ihrer Schwester Rosa. Also es ging so Hand in Hand zu dieser Zeit. Am 21. April 1938 in der Osterwache legt sie ihre ewigen Gelübde für den Orden ab. In der ganzen Zeit, in der sie im Karmel gelebt hat, hat sie weiterhin wissenschaftlich gearbeitet. Zum Beispiel hat sie da ihr Werk Ewiges und Endliches Sein fertiggestellt. Aber natürlich war das nur ein Teil des Lebens. Im Vordergrund stand das Gebet natürlich, im Karmel das betrachtende Gebet, wofür die Ordensschwestern 2 Stunden am Tag aufwenden. Aber auch gewisse Hand- und Hausarbeiten, mit denen sich die heilige Edith Stein am Anfang relativ schwer tat, weil sie immer in dieser wissenschaftlichen Laufbahn sich befand und musste mit 42, als sie in den Karmel eingetreten ist, eigentlich wieder Kind werden und vieles von neuem lernen. Mit dem Jahr 1938 und dann besonders mit der Reichspogromnacht von dem 8. auf den 9. November wird die Judenverfolgung ganz öffentlich in Deutschland und nimmt ein neues Maß an. Und von daher muss sie Deutschland verlassen. Und am Silvesterabend 1938 verlässt sie den Kölner Karmel und begibt sich in den Karmel in Echt in Holland. Bereits 1939, in einer gewissen Vorahnung, verfasst sie ihr Testament. Ab dem Jahr 1940 wird Holland besetzt durch die Deutschen. Und ihre Schwester Rosa kommt auch in den Karmel in Echt. Also sie war auch konvertiert und wollte Karmelitin auch werden. Bis zum Jahr 1942 arbeitete sie an ihrer Kreuzeswissenschaft. Das ist eine Studie über ihren geistigen Vater Johannes vom Kreuz, die sie anlässlich zu seinem 400. Geburtstag verfassen sollte. Schloss diese aber niemals komplett ab. Am 26. Juli kam es zu einem öffentlichen Protest der holländischen Bischöfe und als Rachereaktion darauf verhafteten die Nazis am 2. August 244 konvertierte Juden, also zum Katholizismus konvertierte Juden. Und darunter war auch die heilige Edith Stein und auch ihre Schwester Rosa. Am 2. August wird sie also verhaftet und die Deportation Richtung Auschwitz-Birkenau, dem Vernichtungslager, ist die letzte Etappe ihres Lebens. Am 7. August gibt es ein letztes zuverlässiges Lebenszeichen der heiligen Edith Stein am Bahnhof in Schifferstadt bei Ludwigshafen. Und am 9. August wird ihr Todestag angenommen, und zwar im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. So viel zur Biografie der heiligen Edith Stein, ganz in Kürze. Wen es interessiert, viele Details noch zu erfahren, es gibt eine sehr gute Biografie, und zwar heißt sie Das wahre Gesicht Edith Steins von Waltraud Herbstritt, sehr lesenswert. Also dieses Buch zu lesen, ist wie kleine geistliche Übungen zu machen eigentlich, sich allgemein mit der heiligen Edith Stein zu beschäftigen, ist sehr wertvoll für den eigenen geistlichen Weg.
Wir sind im Gespräch mit Herrn Bose Serdarusic aus dem Priesterseminar in Wigratsbad. Das Thema lautet Metanoia, Umkehr mit der heiligen Teresa Benedicta Agrucce, respektive Edith Stein. Vor der Musikpause haben wir ein schönes Porträt über das Leben von Edith Stein gehört. Und nun im zweiten Teil betrachten wir die Metanoia mit der heiligen Teresa Benedicta Agrucce. Edith Stein wurde am 12. Oktober am jüdischen höchsten Feiertag Yom Kippur geboren. An diesem Tag wird die Versöhnung gefeiert. Wie interpretieren Sie dies?
Ja, wie wir vorhin gehört haben, ist dieser Tag eigentlich bezeichnend für das Leben der heiligen Edith Stein. Es ist der Tag, an dem sie geboren wird und der letzte Tag, den sie eigentlich mit ihrer jüdischen Familie verbringt, bevor sie in den Karmel eintritt. Und was feiern die Juden an diesem Tag? Die Juden feiern die Versöhnung mit Gott. Das heißt, der Sündenbock wird mit den Sünden des gesamten Volkes beladen und in die Wüste geschickt. Quasi als Ersatzopfer für die begangenen Sünden. Dieses Ersatzopfer wandelt sich später im Christentum zu einem Opfer in Stellvertretung. Und dieses Opfer in Stellvertretung ist für uns ganz klar Christus am Kreuz. Also, um es mit diesen jüdischen Worten zu sagen, der Sündenbock, der die Sünden auf sich nimmt und für uns das Opfer der Versöhnung darbringt. Und gerade auch die Versöhnung hängt auch mit unseren Sünden zusammen. Das heißt, Versöhnung hat denselben Stamm wie Versühnung. Ja. Also es wird Sühne geleistet für unsere Sünden. Und gerade diese Motivation hatte auch die heilige Edith Stein, die ihr eigenes Leben vor Gott darbringen wollte, um Versöhnung letztendlich zu stiften. Zwischen dem auserwählten Volk und Gott, aber auch zwischen ihrer Heimat, ihrem Volk, dem deutschen Volk und Gott. Und eigentlich war ihr ganzes Leben eine Hingabe, ja, an ihre Mitmenschen. Und in ihrer Person wollte sie eigentlich immer Versöhnung stiften. Und deshalb ist dieser Tag eigentlich so programmatisch für die heilige Edith Stein, die auch eine Heilige der Versöhnung zwischen Judentum und Christentum darstellt.
Edith Stein wollte Lehrerin werden. Der Onkel, der ein Apotheker war, wollte, dass Edith Medizin studiert. Sie erklärte ihrem Onkel, der Mensch hat die Pflicht, den Beruf nach persönlicher Anlage und Zuneigung zu wählen. Und für sie kommt nur der Lehrberuf in Frage. Der Mensch ist auf der Welt, um der Menschheit zu dienen. Das kann man am besten, wenn man das tut, wo man die geeignetsten Anlagen hat. Wie ordnen Sie dies ein und vor allem in Bezug auf die Umkehr?
Ja, also die heilige Edith Stein wollte Lehrerin werden in ihrer Jugend, eben um der Menschheit zu dienen. Und das ist sie tatsächlich geworden, indem sie Lehrerin in Speyer wurde, aber auch für uns Lehrerin. Ja. Für Lehrerin des geistlichen Lebens und besonders auch der Umkehr, könnte man sagen. Ein zentraler Begriff für die Umkehr ist, wie der Onkel hier sie schon drauf drängt, der Beruf oder in ihrem Fall die Berufung. Das heißt, was will Gott von mir, dass ich für ihn tue? Welchen Weg soll ich einschlagen? Für Edith Stein war es zum Beispiel die Frage nach der Ehe oder nach dem Ordensleben. Und sie hat sich für das Ordensleben entschieden. Aber auch an jeden Einzelnen von uns stellt Gott diese Frage. Was tust du mit deinem Leben? Welchen Weg schlägst du ein? Welche Berufung wählst du? Möchtest du heiraten? Denn für die Christen ist die Ehe genauso eine Berufung, ein Weg der Berufung. Möchtest du Priester werden, Ordensmann oder Ordensfrau? Und gerade diese Frage, was will ich mit meinem Leben, wozu bin ich berufen, ist eine zentrale Frage für die Umkehr, für die eigene Hinwendung zu Gott eigentlich. Von sich selbst weg, hin zu Gott. Und das zeigt uns die heilige Edith Stein mit ihrem gesamten Leben eigentlich sehr gut. Auch die eigenen Talente, die man von Gott bekommt, um eben dieser Berufung nachzugehen. Das sehen wir in ihre Intelligenz, ihr scharfer Intellekt, ihre Willensstärke und Pflichtbewusstsein. Das machte sie eigentlich prädestiniert, um Lehrerin zu werden, aber auch um Ordensfrau zu werden. Und sie hat beides verknüpft miteinander.
Vom 15. bis 21. Lebensjahr glaubte sie nicht mehr an die persönliche Existenz Gottes. Ist der Glaube an Gott zentral im Rahmen der Umkehr?
Ich beantworte diese Frage direkt mit Ja. Und dann könnte natürlich jemand kommen und sagen, wie kann der Glaube für die Umkehr grundlegend sein, wenn ich doch erst umkehren muss, quasi zum Glauben kommen? Und das ist eigentlich ein berechtigter Einwand. Also wenn wir sagen, dass der Glaube notwendig ist für die Umkehr, wieso ist dann überhaupt noch eine Umkehr notwendig, wenn wir diesen Glauben bereits besitzen? Und da sagt die heilige Edith Stein ganz passend, gläubig zu werden ohne Gnade ist unmöglich. Andererseits kann der Glaube nicht zur Entfaltung kommen, wenn die Gnade nicht mit Freiheit ergriffen wird. Und damit gibt sie uns eigentlich schon die Lösung für diese Frage. Also ob der Glaube an Gott zentral ist im Rahmen der Umkehr. Und zwar ja. Aber der Glaube als theologische Tugend, wie es die Heilige Kirche lehrt, kommt von Gott selbst. Er ist quasi ein Geschenk Gottes. Aber der Mensch muss in Freiheit dieses Geschenk annehmen. Denn jeder kann sich verschließen. Gott selbst hat uns die Freiheit gegeben, Ja oder Nein zu sagen zu seinen Gnaden letztendlich. Der Glaube ist Gnade. Und in diesem Sinne ist der Glaube bereits vor der Umkehr. Und zwar durch diese Offenheit, durch die Bereitschaft von Gott geändert zu werden, umzukehren, von Gott ergriffen zu werden. Und dieser schenkt dann den Glauben in voller Blüte, ja. Also ein kleiner Same, der zur Blüte werden kann, ist dieser Glaube. Und so könnte man diese Frage, glaube ich, beantworten.
Edith Stein glaubte plötzlich an die göttliche Vorsehung und distanzierte sich allmählich von der Wissenschaft. Wie kann man dies verstehen und was bedeutet dies für uns?
Also sie distanziert sich von der Wissenschaft, das ist ja genau in diesem Zeitraum, an dem sie das Christentum entdeckt, ja. Und hier findet diese Metanoia bei ihr bereits statt. Und um die Übersetzung jetzt hier mal anzuwenden, Metanoia kann natürlich Umkehr bedeuten, aber es kann auch heißen, eine Sinnesänderung. Das heißt, die heilige Edith Stein, die die Wahrheit gesucht hat, ihr ganzes Leben lang, erkennt nun, dass in ihrer letzten Konsequenz die Wissenschaft und in ihrem Fall diese phänomenologische Wissenschaft diese Wahrheit ihr nicht geben kann. Die Wissenschaft ist immer nur Mittel zum Zweck, ja. Sie kann helfen. Zum Beispiel hat Edith Stein ja auch später mit ihrer Kreuzeswissenschaft anderen geholfen auf ihrem geistlichen Weg. Aber die Wissenschaft ist nicht das letzte Ziel, sondern nur ein Mittel zum Zweck. Und das erfährt sie eben auch besonders in der Begegnung mit Reinach oder auch dann mit der Lektüre der heiligen Therese von Avila, dass da mehr ist als nur Wissenschaft, ja. Dass die Wahrheit erfahrbar ist. In einem gelebten Glauben, in einem gelebten innerlichen Gebet, letztendlich, dass die Wahrheit Person ist, persönlich ist. Und nicht nur, dass sie Person ist, sondern dass sie drei Personen ist. Ja, der dreifaltige Gott, die Wahrheit, was dann sie zur Umkehr gestimmt hat, ja, zu einer Sinnesänderung.
Edith Stein las im Buch der heiligen Theresia von Avila, wie Sie es zuvor erwähnt haben, Herr Serdarusic. Welche Passagen haben Sie zur Umkehr bewegt?
Ja, da kann ich vielleicht die Passage kurz vorlesen. Es waren natürlich mehrere Passagen, aber eine passt eigentlich ziemlich gut auf die heilige Edith Stein. Und zwar sagt Teresa von Avila, gepriesen sei Gott, der mir Leben gab, um mich aus einem so furchtbaren Tode herauszuwinden. Mein Gott, wie staune ich über die Härte meiner Seele, da ich doch so vielfache Hilfe von dir empfing. Wenn ich bedenke, wie wenig ich über mich vermochte und in welchen Fesseln ich mich befand, die mich von dem Entschlusse, mich Gott hinzugeben, zurückhielten. Denn ich sah wohl ein, dass ich nicht lebte, sondern mit einer Art Todesschatten rang. Meine Seele war also bereits müde und gern wäre sie zur Ruhe gegangen. Das ist eine Stelle, die die heilige Edelstein besonders bewegt hat. Gerade dieser Entschluss, sich Gott hinzugeben, aber noch konnte sie nicht ganz, ja, bis nicht diese volle Umkehr geleistet war. Auch dieses Ringen mit diesem Todesschatten. Das ist etwas, was sie vielleicht ihr ganzes Leben lang nicht überwinden konnte. Ein ganz zentraler Begriff in der karmelitischen Spiritualität ist die Nacht des Glaubens, über die sie dann auch in der Kreuzeswissenschaft sehr ausführlich geschrieben hat, aber die sie auch erfahren hat. Ja. Das heißt, Gott, der sich entzieht, um die Seele weiter auf dem Weg voranschreiten zu lassen, um sie vollkommener zu machen. Und diese Passage hat Edith Stein sehr berührt. Aber auch allgemein, wie die heilige Teresa von Avila über das Gebet schreibt, über das innerliche Gebet. Das hat Edith Stein letztendlich die Lösung gegeben, um ihre innere Welt gestalten zu können, um diese Suche nach Wahrheit fortzusetzen, nach der persönlichen Wahrheit. Und der begegnen wir eigentlich dann im Gebet.
Wie wichtig waren die heiligen Sakramente für die Umkehr und dann auch den Eintritt in den Karmel?
Es gibt so ein gewisses kleines Vorurteil, dass der Karmel nicht der liturgischste Orden ist. Und das kann ich so nicht unterschreiben. Auch über die heilige Teresa von Avila wird das manchmal gesagt. Aber sie war eine von Grund geprägte Liturgin auch, ja. Und so war es auch dasselbe für die heilige Edith Stein. Nach ihrer Taufe ist sie täglich eigentlich zur heiligen Messe gegangen. Und für sie war das Mitte und Gipfel ihres Lebens von da an. Also es gab für sie nichts Größeres als die heilige Messe. Und gerade das ist ja auch das neue Versöhnungsopfer. Die heilige Messe, in der sich das, die eigentlich das Kreuzesopfer ist. Die Erneuerung und das Gedächtnis des Kreuzesopfers. Das ist eigentlich die Parallele zum Yom Kippur, die wir Christen jetzt in der Heiligen Messe haben. Und für Edith Stein war nichts größer als das. Sie konnte sich komplett hineingeben in das Mysterium, das sich in den Sakramenten vollzieht und total hineinversetzen, auch mit ihrer gesamten Innerlichkeit. Es heißt von ihr, dass sie sich teilweise nächtelang in der Kirche auch eingeschlossen hat, also dass sie die Kirche gar nicht verlassen hat nachts über. Einmal wurde sie, glaube ich, sogar vom Küster eingeschlossen und als der sich am nächsten Morgen bei ihr entschuldigte, hat sie gar nicht gemerkt, dass sie die ganze Nacht in der Kirche verbracht hat. Auch besonders ist wichtig für sie ist die Verehrung des Allerheiligsten Sakramentes, die Anbetung. Anbetung ohne eine Metanoia, ohne eine Sinnesänderung geht eigentlich gar nicht. Weil für Edith Stein ist dann die Anbetung, jedes Gebet letztendlich ist eine Art und Weise der Anbetung, aber die Anbetung ist dann das eigentliche Gebet, in dem der Mensch nicht mehr auf sich guckt, sondern auf Gott. Also eine komplette Sinnesänderung, eine komplette Umkehr von sich selbst weg hin zu Gott. Was auch in der christlichen Tradition, in der Spiritualität die Definition für das Gebet ist. Also eine Hinwendung zu Gott, durch die mein Geist erhoben wird und indem ich einfach kommuniziere mit Gott. Aber eben eine Wegwendung von sich selbst hin zu Gott. Was wir natürlich auch dann in der Heiligen Messe haben. Ja. Bei der heiligen Wandlung können wir eigentlich nur noch mit dem heiligen Thomas sagen, mein Herr und mein Gott. In dieser Anbetung vollziehen wir unser innerstes Wesen. Dafür ist der Mensch letztendlich gemacht, Gott anzubeten, worauf wir auch in diesem Leben hinsteuern und letztendlich dann in der Ewigkeit vollenden werden.
Ein Zitat der heiligen Theresia Benedicta vom Kreuz lautet: Jedes echte Gebet ist ein Gebet der Kirche. Wie können wir das einordnen?
Das ist genau das auch, was ich mit Liturgie eben meinte. Das ist ja klar. Also zum Beispiel, dass im Stundengebet der Ordensleute oder auch in der Heiligen Messe die Kirche sich selbst vollzieht. Es ist quasi das Amt der Kirche. Und im Gebet dieses Amtes, was auf Latein Officium bedeutet, sehen wir die Kirche. Aber auch im Gebet jedes Einzelnen sehen wir sich die Kirche selbst vollziehen. Und so sagt der heilige Paulus, niemand kann sagen, Herr Christus, außer im Heiligen Geist. Das heißt, durch den Heiligen Geist, den wir in der Taufe empfangen haben, werden wir zu lebendigen Gliedern eines Leibes, des Leibes Christi letztendlich. Und der Geist ist es, der die Glieder lebendig macht. Das heißt, wenn das einzelne Glied betet, ist es immer verbunden durch den Heiligen Geist mit dem Rest des gesamten Körpers, mit der ganzen Kirche, mit Christus. Besonders dann in der Höchstform in der Heiligen Messe, die das Sakrament der Einheit ist. Eigentlich das kirchenstiftende Sakrament. Ein schönes Bild haben wir in der Gottesmutter Maria. Also das einzelne Gebet eines einzelnen Gliedes auch kirchenstiftend sein kann. Durch ihr Fiat, also durch ihr Mir geschehe nach deinem Wort, wird Christus, die zweite göttliche Person, wird Mensch. Maria ist dann Mutter der Kirche, indem sie sich eigentlich an Gott wendet. Durch ihre Hinwendung zu Gott wird Gott Mensch.
Im Kloster wird die Arbeit immer wieder mit Gebeten unterbrochen. Wie ist sie damit umgegangen, dass sie sich gewohnt war, intellektuell zu arbeiten?
Ja, für die heilige Edith Stein war das eigentlich eine Bußübung. Also es fordert, erstens wissenschaftlich zu arbeiten, hat für sie eine hohe Konzentration erfordert. Das war tatsächlich Arbeit und anstrengende Arbeit. Aber gleichzeitig wurde von ihr eine hohe Disziplin gefordert, diese Arbeit dann zu beenden und zum Gebet zu gehen. Ja. Beim Klingeln der Glocke den Stift wegzulegen, ganz diszipliniert und mit den anderen sich Gott wieder hinzuwenden im Gebet. Und für sie war das nicht leicht. Das musste sie auch am Anfang dann lernen, weil man könnte vielleicht sagen, in ihrem vorherigen Leben, bevor sie in den Orden eintrat, könnte man sie vielleicht als Workaholic, wie es heute gängig ist, bezeichnen. Also, dass sie eigentlich unermüdlich gearbeitet hat und diese Freiheit immer genossen hat, ihr eigener Herr zu sein und das zu tun, was sie gerade wollte, was sie angetrieben hat. Und im Kloster musste sie das komplett umlernen, ja. Also auf die Gemeinschaft zu hören, die festen Zeiten einzuhalten und eben die Arbeit für das Gebet dann zu beenden. Und das war für sie eigentlich eine reine Bußübung auch.
Die heilige Teresa Benedicta vom Kreuz opferte sich als Sühneopfer für den Frieden an. Was lernt sie uns?
Eben dieses Sühneopfer ist eigentlich ein wunderbares Bild für das gesamte Leben der heiligen Edith Stein. Sie wollte eigentlich nichts ihr ganzes Leben lang als Christus zu finden. Ja. Am Anfang war es ihr gar nicht bewusst, dass sie Christus suchte, sondern sie suchte immer nach der Wahrheit. Und später gab es für sie nichts Größeres als Christus. Und eben unter dem Geheimnis des Kreuzes. Für die heilige Edith Stein, sie sagte immer wieder, Ave Crux spes unica, also gegrüßt seist du mir Kreuz, meine einzige Hoffnung. Und ihr Leben war ein Leben der Nachfolge Christi. Das heißt, aus Liebe zu Gott wollte sie ihm nachgehen auf dem Weg nach Golgotha ans Kreuz. Und das zeigte sich bei ihr, indem sie ihr Leben eigentlich freiwillig hingab. Nicht nur eben in diesen letzten Momenten, sondern auch das ganze Leben lang, ja. Dass sie immer für die anderen Menschen da war, dass sie eigentlich nichts anderes wollte als dienen. Dass sie sich immer selber zurückgenommen hat, um den anderen Vorrang zu gewähren. Also ihr ganzes Leben stand eigentlich unter diesem Zeichen des Kreuzes. Ein sich verleugnen vor Gott und vor den Nächsten, um Christi willen eben, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Und da ist es vielleicht ganz schön, jetzt aus ihrem Testament vorzulesen, dass sie kurz einige wenige Jahre vor ihrem Tod dann verfasst hat. Und so sagt die heilige Edith Stein: Schon jetzt nehme ich den Tod, den Gott mir zugedacht hat, in vollkommener Unterwerfung unter seinen heiligsten Willen mit Freuden entgegen. Ich bitte den Herrn, dass er mein Leben und Sterben annehmen möchte, zu seiner Ehre und Verherrlichung, für alle Anliegen der Kirche und damit der Herr von den Seinen aufgenommen werde und sein Reich komme in Herrlichkeit, für die Rettung Deutschlands und den Frieden der Welt, schließlich für meine Angehörigen, Lebende und Tote und alle, die mir Gott gegeben hat, dass keines von ihnen verloren gehe. Und da sieht man eigentlich, worum es der heiligen Edith Stein geht. Also an erster Stelle nennt sie die Ehre und die Verherrlichung Gottes. Das ist ihr eigentliches Ziel, ihr eigentliches Bestreben. Und dann bittet sie, eben um diese Ehre Gottes zu verwirklichen, dass der Herr von den Seinen aufgenommen werde. Und von den Seinen meint sie meiner Meinung nach hier das jüdische Volk. Also die Christen, die geistlich mit Christus verwandt sind, aber die Juden, die es blutsverwandt sind mit Christus, der ja selber Jude war, dass sie auf diese Versöhnung zwischen den beiden hinzielt, um der Ehre Gottes willen. Aber auch für die Rettung Deutschlands. Ja, sie war auch eigentlich immer eine stolze Deutsche, was ihr Lebensende dann umso paradoxer eigentlich macht. Ja. Allgemein, dass die Nazis auch die Prinzipien einfach verkehrt haben. Edith Stein, die ja immer eine Sucherin der Wahrheit war, von der der Herr selber sagt, die Wahrheit wird euch befreien. Und die Nazis haben halt über ihre Konzentrationslager, die Arbeit wird euch befreien. Das heißt, sie haben einen wahren Satz genommen und verdreht. Und Edith Stein nimmt das alles freiwillig an. Eben aus einer gewissen Innerlichkeit heraus, aus einer Hinwendung zu Gott, aber auch aus einer Hinwendung zum Nächsten. Das eine bedingt das andere, ohne geht es nicht.
So sagte auch der heilige Johannes Paul II. In Köln, Edith Stein nimmt den Tod nicht passiv an, sondern vereinigt dies bewusst mit der sühnenden Opfertat unseres Erlösers Jesus Christus. Was sagt das uns?
Ja, also Sterben ist eigentlich ein Akt des Lebens. Das heißt, solange wir leben, gehen wir auf unseren Tod zu. Und Sterben gehört wohl oder übel zu unserem Leben dazu. Und jetzt ist die Frage, wie wir damit umgehen. Zum Beispiel ist es im Judentum heute auch tatsächlich sehr verpönt, über den Tod zu reden. Und es wird versucht zu meiden. Also dass man den Tod versucht auszublenden aus dem Leben. Aber für die Christen kann das eigentlich nicht der Weg sein. Sondern genau wie es die heilige Edith Stein vormacht. Ja. Ein aktives Sterben für Christus, um es in der biblischen Sprache auch zu sagen. Ja. Ein gekreuzigt werden letztendlich, wie es die Karmeliten sagen würden, oder der heilige Paulus. Das heißt, man stirbt sich selber ab. Das ist eigentlich der zentrale Blickpunkt für die Umkehr, dass man nicht mehr auf sich selber schaut, sondern auf Gott und auf meinen Nächsten. Und das ist eigentlich nichts anderes als Liebe. Die Umkehr ist es immer, die uns zur Liebe führt, zum Kreuz Christi, in dem uns die Liebe Gottes aufstrahlt. Und das hat die heilige Edith Stein vorgelebt. Im Leben und im Sterben.
Herzlichen Dank für diese schönen Gedanken. Da das Gebet für Edith Stein sehr wichtig und zentral war, dürfen wir Sie bitten, Herr Serdarusic, dass Sie mit uns ein Abschlussgebet sprechen.
Ja, sicher. Das wäre auch sehr im Sinne der heiligen Edith Stein, glaube ich. Also, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Amen. Gott, wir danken dir, dass du uns die heilige Edith Stein, unsere Schwester Theresia Benedicta vom Kreuz, gegeben hast. Du hast uns gezeigt, dass die Wissenschaft uns helfen kann, dich zu finden und die Menschen als unsere Nächsten zu lieben. Die heilige Edith Stein lehrt uns, den Alltag zu meistern und die Bedrängnisse unseres Lebens in der Kraft des Glaubens zu überwinden. Auf ihre Fürsprache, lass alle Menschen im Gekreuzigten den Erlöser erkennen und durch ihn zur Schau deiner Herrlichkeit gelangen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Amen.
Heilige Maria, du Königin des Karmel,
bitte für uns.
Heilige Edith Stein,
bitte für
bitte
uns.
Für uns. Amen.
Amen. Herzlichen Dank, Herr Bosse Darusic, dass Sie uns einen Moment Zeit geschenkt haben und mit uns, mit der heiligen Teresa Benedicta Agruce, unterwegs waren und dass Sie uns solch entflammende, tiefe, schöne, anregende Gedanken geschenkt haben, die teilweise auch sehr traurig und bewegend sind. Sie haben uns die Umkehr mit dem Vorbild von Edith Stein sehr schön nahegebracht, ein großes Deo Gratias und Radio Gloria wünscht Ihnen und dem ganzen Priesterseminar in Wigratsbad Gottes besonderen Segen mit Schutz, viel Freude und Frieden im Herzen. Deo Gratias.
Ich bedanke mich auch meinerseits. Es war mir eine Freude und ich hoffe, dass die Zuhörer ein wenig Gewinn aus diesem kleinen Gespräch ziehen können. Deo gratias und vergelt's Gott auch Ihnen, auch für die schönen Abschlussworte.
Herzlichen Dank. Metanoia mit der heiligen Teresa Benedicta Agruce, respektive Edith Stein, das war das heutige Thema mit Bose Serdarusic aus dem Priesterseminar in Wigratsbad. Sie können die Sendung als CD bei unserem Hörerdienst bestellen unter der Telefonnummer 041 720 23 23 oder schriftlich per E-Mail info@radiogloria.ch oder natürlich auch unter www.radiogloria.ch Podcast. Möge die heilige Teresa Benedicta Agruce respektive Edith Stein Ihnen bei der täglichen Umkehr immer wieder zur Seite stehen, damit wir verstehen, wie wir vom Unglauben zum Glauben gelangen. So möchte ich mit dem folgenden Zitat von Edith Stein die Sendung schließen. Mit dir selbst hab Geduld. Gott hat sie auch. Grüezi Gott, Ihre Andrea Marti.